Willkommen in dieser kleinen Staffel von Episoden des LernOS On Air Podcasts, in dem ich die Aufnahmen der Sessions des ersten Audio-Only-Barcamps AudioBC 21 vom 29. April 2021 veröffentliche. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an alle Teilgebenden und natürlich die Sponsoren EPOS, Yapola, Cycross, die Podcast-Plattform FÜD, StudioLink und Ultraschall. Und jetzt viel Spaß mit der Session. Einsatz von Podcast-Partner-Netzwerken in Organisationen, Idee und Diskussion von Simon.
Nee.
Ready, boys? On the count of three, I'll hit it and you sing. One, two, three.
Podcast, 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 podcast.
Es wurde nicht besser.
Sehr schön. Könnte kein besseres Intro geben. Ist das Creative Commons, dass wir es in der Aufzeichnung drin lassen können?
Das ist, glaube ich, Creative Commons. Ja, das war damals auch schon großes Geschrei um das CC.
Ja. Sehr cool. Sehr cool. Ja, schön, dass ihr da seid allesamt. 21 sehe ich. 14 Uhr ist es auch. Genau, die Session habe ich mal genannt. Einsatz von Podcast-Partner-Netzwerken in Organisationen und mit einem Bindestrich Idee und Diskussion. Was ich gern machen würde, es gibt ein Podcast-Partner-Netzwerk rund um das Sendergate. Da bin ich jetzt auch eine ganze Weile schon Teil davon und habe so ein bisschen mitgestaltet, miterlebt, wie sich das entwickelt hat. Und um das Thema Podcasting in Organisationen zu platzieren, also Mitarbeitenden zu helfen, da ihre eigenen Podcasts zu starten, glaube ich, könnte das ganz spannend sein, mal zu experimentieren, solche Netzwerke eben auch innerhalb von Organisationen zu etablieren, um Leuten zu helfen, eigene Formate zu finden, die richtige Software, Aufnahmetechnik. In der Ultraschall-Session, in der Runde vorher haben wir diskutiert, wie sieht es mit den Tools aus, Mitarbeitende haben gar nicht die richtigen Werkzeuge dazu. Und da war eben die Idee, dass ich im ersten Teil der Session mal ein bisschen erzähle, was da so die Erfahrungen sind aus dem Podcast-Partner-Netzwerk des Sendergates. Wir auch einige Links auf das Pad gepackt. Ich denke, ihr könnt die alle sehen im Chat. Da ist das Pad verlinkt. 6 Leute sind da auch schon drauf, sehe ich. Und dann würde ich ganz gerne im zweiten Teil der Session einfach ein bisschen mit euch brainstormen, Gedanken und Ideen sammeln. Auf der einen Seite Feedback, ob ihr das für eine gute Idee haltet, sowas aufzubauen, ob das Thema Podcasting, Audio in Organisationen fördern könnte. Und auf der anderen Seite auch, was braucht man dafür, aber vielleicht auch, was fehlt, was könnte man an Inhalt oder an Hilfestellungen bereitstellen, um das zu fördern. Vielleicht so zum Start, wer mag, wir sind jetzt 23, da können wir jetzt nicht so eine richtige Vorstellungsrunde machen, aber wer so ein bisschen erzählen will, was er für Erwartungen mit in die Session mitbringt, was ihr gern mitnehmen wolltet, im Vergleich zu dem, was ich erzählt habe, vielleicht ganz kurz Mikrofon aufmachen und erzählen, dann würde ich schauen, dass ich das auch in so die Richtung steuere, wie euch das interessiert. Vielleicht einfach so ein paar Minuten.
Ich fange mal an, vielleicht Steffen hier, hallo, ich komme von der Credit Suisse und wir haben bisher bei uns im Unternehmen Podcast eigentlich noch nicht eingesetzt. Wir würden es aber gerne starten. Deshalb würde mich interessieren, wie wir uns vielleicht selber zu solchen Podcast-Paten machen können,
ja,
um so ein bisschen Multiplikatoren im Unternehmen zu werden.
Sehr gut.
Mhm. Also einfach Erfahrung. Danke.
Sehr gut.
Hallo Simon, Johanna hier von Porsche. Ich schließe mich an. Mich würde auch interessieren, wie es einem erfolgreich gelingen kann, Multiplikatoren-Netzwerk aufzubauen.
Okay, ja. Mag noch jemand? Ist ja auch spannend, wenn man Multiplikatoren-Netzwerke schon hat. Also Audi werde ich nachher ein bisschen erzählen. Da gibt es so ein Guide-Netzwerk, so ähnlich wie bei Continental. Und da kann man so ein Thema wie Podcasting natürlich auch mit dran docken, auch wenn nicht alle sich für Podcasting interessieren, natürlich in so einem Netzwerk. Sehr schön. Der Lutz hat sich noch gemeldet.
Hallo, ich bin gerade dazu gekommen. Hört ihr mich?
Ja.
Ich weiß aber nicht, welche Frage ich beantworte.
Achso, ich habe gerade erzählt, ich würde jetzt im ersten Teil der Session ein bisschen drüber sprechen, Erfahrungen von so einem offenen Podcast-Partner-Netzwerk, um Podcasten zu fördern, und habe gefragt, und hinten werden wir Ideen sammeln, wie man das in der Organisation etablieren kann, und habe jetzt gerade gefragt, wer mit welchen Erwartungen hier in die Session gekommen ist, dass man das ein bisschen justieren könnte dementsprechend.
Reine Neugierde.
Ja, sehr gut. Okay, also dann würde ich, wenn sonst niemand mehr was sagen mag, einfach mal in das Pad einspringen und euch so ein bisschen erzählen. Das Podcast-Partner-Netzwerk, über das ich spreche, ist rund um das Sendergate organisiert. Sendergate.de ist ja die wahrscheinlich größte oder sicher größte deutschsprachige Podcaster-Community. Die ist offen, da kann sich jeder anmelden. Da kann man eigentlich mit allen Fragen rund um das Thema Podcasting aufschlagen. Das ist ein Online-Forum, das ist natürlich 365 Tage offen. Da hat sich eine Community rund entwickelt, außenrum, die bei verschiedenen Veranstaltungen sich auch trifft und dort Neulingen im Podcastland hilft, sozusagen auf die Beine zu kommen. Angefangen bei, welche Tools sollte ich verwenden, welches Mikrofon, Leute mal Sachen ausprobieren lässt, hilft das richtige Format zu finden, vielleicht bei der Aufnahme hilft die ersten Male. Also alles, was so, deswegen Pate oder Patin, Leute unterstützt, das selber zu tun. Ich habe mal so ein Zitat oben reingenommen von der Webseite, da haben wir eine ganze Weile dran gefeilt. Da gibt es quasi so den Claim, ihr möchtet mit dem Podcasten anfangen, aber bislang fehlt euch eine zündende Idee für die Umsetzung. Braucht ihr Feedback zu eurer ersten Episode oder möchtet ihr euch als Einsteigerin in der Podcast-Community zurechtfinden? Dann seid ihr bei den Podcast-Partnern genau richtig. Mit unserer Arbeit wollen wir Menschen darin bestärken, eine schon lang gehegte Podcast-Idee umzusetzen und sie zum Machen zu ermutigen. Ja, weil das ist oft so die Problematik. Beim Podcasten ist ja die Schwelle vom Hörer oder Hörerin zum Podcasten zu werden relativ klein. Trotzdem gibt es viele Leute, die lange schwanger gehen mit der Idee, einen eigenen Podcast zu machen und das sozusagen nicht selber umsetzen. Und jetzt im Lauf der Zeit, würde ich sagen, so aus meiner Beobachtung, meinen Aktivitäten, gibt es so zwei zentrale Aktivitäten, die man in so einem Podcast-Partner-Netzwerk macht. Das eine ist wirklich 1:1 Unterstützung, also wirklich Leuten direkt zu helfen, ihre Idee auf die Straße zu bringen. Vielleicht so ein bisschen angelehnt, wer das kennt, das Mentorenmodell der Wikipedia, ne, wo man auf sein Profil so ein Hilfe, ich brauche einen Mentor, Flag setzen kann und dann einem eben geholfen wird, die ersten Schritte in der Wikipedia zu gehen. Und die zweite zentrale Aktivität, die ich beobachte und auch oft mitgemacht habe, ist quasi eine Anlaufstelle bei Veranstaltungen zu sein. Sei das die Subscribe, das größte Podcasting-Barcamp oder eins der großen in Deutschland oder die Republika oder Chaos Communication Kongress oder Junghackertag. Also da finden sich dann immer Leute zusammen, wo man sagt, da gibt es dann einen Podcast-Part in den Tisch. Da können Leute hinkommen und ihre Fragen stellen, sehr unkompliziert, so wie Kollegen sich helfen würden. Na, ich habe euch da auf dem Pad auch mal das verlinkt, die Anlaufstelle im Sendegate, könnt ihr da hinspringen, wenn euch das dann interessiert im Nachgang. Genau, vielleicht bei dieser Überschrift Fallbeispiele. Ich selber, ja, ich bin jetzt seit Ende der 90er Jahre im Thema Wissensmanagement. Wir kommen so aus einem Eck. Wissensbewahrung, also wie kann man implizites Wissen bewahren, wenn Mitarbeiter ins Unternehmen verlassen? Da steckt ja durchaus nicht das ganze Erfahrungswissen in Dokumenten, sondern auch in Geschichten, in Heuristiken. Also man muss darüber erzählen. Ne? Da haben wir sehr früh angefangen mit Audioaufzeichnungen, damals noch mit so Sony Minidisc-Rekordern und sowas. Auf der anderen Seite war ich quasi parallel zum Studium und danach dann am Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen, wo MP3 als Standard herkommt. Deswegen habe ich sehr früh schon Berührung gehabt zu den ganzen Audio-Themen. Deswegen habe ich immer versucht, so Lern- und Wissensmanagement-Themen mit Audio zu verflechten. Na, und da kann ich mal, habe einfach jetzt mal drei Beispiele rausgegriffen. Zum einen mal bei Audi. Da gab es eben rund um so ein Multiplikatoren-Netzwerk Podcast-Aktivitäten. Können wir mal googeln, die Zusammenarbeit 2.0 Guides. Das ist so ein Netzwerk, was das Thema moderne Zusammenarbeit in die Breite bringt. Da haben wir eben angefangen, zum Beispiel so Barcamp-Sessions aufzuzeichnen und dann hinterher in so einer internen Mediathek zu veröffentlichen, zum Anhören. Wo am Anfang auch das Problem war, vor 2014 gab es sowas wie eine Mediathek, wo alle Mitarbeiter Medien hochladen konnten, noch gar nicht. Dann kamen so die ersten Führungskräfte auf die Idee, zum Beispiel ihre Weihnachtsbotschaften oder ihre Strategiebotschaften nicht mehr in der E-Mail mit PDF zu verteilen, so zentraler Sender-Empfänger-Prinzip, sondern haben angefangen, das als Podcast in Anführungszeichen zu machen. Also das waren dann ganz oft auch einfach MP3s, die als Anhang zu einer E-Mail verschickt worden sind beispielsweise. Dann sind Podcasts im Kontext Strategiekommunikation gemacht worden, also wo die Strategie intern mit so Behind the Scenes, wie kam es eigentlich zur Strategie, wer war da beteiligt, veröffentlicht worden ist. Es gibt mittlerweile, das macht die Unternehmenskommunikation, mit zwei Radiomoderatoren den Audi-Mitarbeiter-Podcast. Ist auch ganz interessante Geschichte, der wurde damit alle Mitarbeitenden, den sich anhören können, obwohl er sich an die internen Mitarbeiter richtet, trotzdem öffentlich auf Podigy gehostet, damit einfach jeder auch mit seinem privaten Endgerät das anhören kann. Also das ist auch so eine Problemstellung, ne, dass diese Plattformen, um zugriffsgesteuert Podcast irgendwie bereitzustellen, gar nicht da sind. Und dann der Schritt, das eben öffentlich zu machen. Was wir damals eben auch gemacht haben, war so ein, nannte sich Do-it-yourself Multimedia Meetup zum Start. Also es war so ein zweimonatliches Treffen, wo alle Menschen, die sich eben im weitesten Sinne mit Multimedia, also das war damals Podcast, Screencast und Erklärvideos beschäftigt haben, sich eben für so Nachmittag so 3 Stunden in der Akademie getroffen haben zum Austausch, ne, sowohl zu Formaten, aber eben auch, was darf ich denn als Mitarbeiter auf meinem Laptop selber installieren? Wo kann ich das veröffentlichen? Wie kann ich das beantragen? Kostet das was oder nicht? Also wo also Fragestellungen diskutiert worden sind. Ich glaube, alles so verbreitet, dass es das nicht mehr gibt. Das gibt es jetzt nur noch als Inhalt, aber zum Anlauf, würde ich sagen, war das wichtig. Nur das zweite Beispiel, was ich reingenommen habe, ist von der Firma Schaeffler. Da haben wir quasi eine Community gemacht, eine interne als Anlaufstelle, eine Podcasting-Community. Da gab es dann auch eine Kollegin, die betreut bis heute, wo einfach Leute kommen können. Da gibt es Material, da gibt es Hilfestellung. Und dort war dann zum Beispiel das interne Barcamp ein wichtiger Mechanismus als Veranstaltung. Da hat man dann zum Beispiel auf einem, so ähnlich wie man das auf Subscribe oder so schon mal war, kennt, so einen Podcast-Tisch gemacht haben. Da waren dann Headsets da, da waren Mischpulte da, also Audiorekorder, Zoom H6 und so weiter. Und da konnten die Leute kommen, sich hands-on das anschauen, Fragen stellen, wie sie das intern bestellen können, all solche Dinge. Und dann aber auch tatsächlich live im Rahmen des Barcamps Podcasts aufnehmen. Also das war auch wichtig, den Leuten da zu zeigen, das ist kein Rocket Science und ihr braucht da keine Agentur dazu, sondern ihr könnt es wirklich selber machen. Wir zeigen euch die ersten Schritte und dann könnt ihr es selber tun. No, und dann gab es auch so als Kickstarter quasi Workshops. Wir haben so Beispiele, bei Porsche war das mal in der Weiterbildung und bei Siemens zum Beispiel, das waren so letztes Jahr ein bisschen größere Beispiele, no, wo man einfach sagt, man macht so einen Workshop über einen Tag und zeigt den Mitarbeitern da drin, wie komme ich wirklich an einem Tag von, ich habe vielleicht den Begriff Podcast gehört, zu, ich habe bis zum Nachmittag 2 Episoden aufgenommen und könnte die dann hinterher irgendwo veröffentlichen, ne, um da eben auch zu zeigen, ich kann es selber tun und brauche nicht eine Agentur oder irgendjemand, der es für mich tut. Genau, ich habe da Platz gelassen, weil das sind jetzt einfach nur 3 Beispiele. Da gibt es natürlich weitere, wenn ihr wollt und Beispiele kennt, könnt ihr die gerne im Pad dann auch ergänzen, jetzt, heute oder im Nachgang irgendwann, ne, weil das würde ich ganz gerne aufbauen, so ein Pool, wenn wir dazu kommen, dass das eine gute Idee ist, solche Multiplikatornetzwerke zu Podcasting und Audio aufzubauen, dass man das so als Fallbeispielpool nach und nach ausbaut. Nur das Gleiche drunter, einfach mal aufgeschrieben, was es so für Material gibt, also was sind so die typischen Quellen, die man in so Podcast-Netzwerken oder auch in dieser Podcasting-Community bei Schaeffler quasi hat. Na, da gibt's eine lange Literatur- und Linkliste zum Material. Wenn mich die interessiert, kann ich die hier auch noch einfügen hinterher zum Zugriff. Und dann haben wir so einen Podcasting-Leitfaden mal erstellt, wo man innerhalb von einem Quartal quasi mit so 1 Stunde oder 2 Stunden Zeiteinsatz pro Woche im Tandem oder in der Gruppe Podcasting erlernt. Es gibt sehr gut diese Sketchnote-Podcasting in a Nutshell. Die kommt auch aus den Subscribe-Barcamps. Da hat sich mal jemand hingesetzt und hat das, was wir gefühlt immer wieder erklärt haben auf den Veranstaltungen, einfach in so eine ewig lange Sketchnote überführt, die wir dann auf so, ich glaube, das waren DIN A2-Poster oder DIN A3-Poster ausgedruckt haben. Das sind bestimmt 20 Stück. Und dann einfach so im Barcamp an die Wand gehangen haben, dass man wie bei so einer wissenschaftlichen Poster-Session rumlaufen kann und dann von Format, wie kriege ich Hall aus dem Raum, welche Tools gibt es eigentlich, welche Software nehme ich, alle Aspekte quasi an so einer Sketchnote hat erklären können. So ein bisschen wie so ein Wimmelbild sieht die aus. Dann gibt es verschiedene Blogs. Weiß gar nicht, ob der Leonid wollte eigentlich kommen, ich sehe ihn noch nicht bei den Teilnehmern. Der Leonid, der ist bei Volkswagen und treibt dort das Thema Podcasting, hat einen eigenen Blog auch gestartet, wo er besonders Wert legt auf den Aspekt, wie kann ich denn mit ganz geringen Bordmitteln einsteigen. Also er hat einige Beiträge zu, wie mache ich das mit meinem Smartphone? Ne? Ich habe nur ein iPhone, worauf muss ich da achten? Ne? Wie weit muss das Mikrofon weg sein? Wie schräg muss ich reinsprechen, dass ich keine Popgeräusche kriege? Wie kann ich das schneiden? Also wirklich so das untere Ende von, wenn ich überhaupt keine Ressourcen, ich kann mir nicht mal ein Mikrofon kaufen oder einen Audiorekorder kaufen, was kann ich tun, um trotzdem anzufangen? Ne, und auch dafür gilt, ich würde ganz gern, wenn sich das als gute Idee rausstellt, solche Podcast-Party-Netzwerke zu machen, versuchen, so ein Paket zusammenzustellen, wo man sagt, mal so eine Copy-Paste-Vorlage für ein Intranet, ne, wo man sagt, man kann im Intranet der Organisation so eine Landingpage machen oder so eine Community-Seite machen und dann mit möglichst wenig Aufwand so Plug-and-Play da schon mal Content rein, dass Leute entweder komplett selbstgesteuert anfangen können oder dann eben auch vielleicht so ein paar Blueprints. Ne, wie könnte ich mich in bestehende Veranstaltungen einbetten? Wie könnte so ein Marktplatz für Mentoren aussehen, wo man zusammenfindet? Aber eben auch, wo gibt es so Material wie Literatur, Linklisten und so weiter, um Leuten zu helfen? Also so viel vielleicht mal als in der ersten Viertelstunde als Input. Was ist so die Idee? Ne, und ich habe unten am Pad hingeschrieben, Ideensammlung. Da steht jetzt gleich, wie kann man internes PPN organisieren, also Podcast-Party-Netzwerk, was braucht man, was fehlt. Mich würde aber natürlich auch interessieren, ist das überhaupt eine gute Idee? Also würdet ihr sagen, das ist was, was sich lohnt zu verfolgen, was spannend wäre, eine Organisation zu haben? Na, und erst dann im zweiten Schritt die Frage, wenn ja, wie könnte ich das organisieren? Wer da Meinung dazu hat, was sagen mag, Erfahrungen hat, gerne einfach Mikrofon auf, beitragen. Ich würde versuchen, das alles ein bisschen mitzuschreiben und dann schauen wir mal, wo uns die Diskussion dahin treibt.
Also ich habe eine Meinung dazu, weil ich ehrlich gesagt, also zunächst einmal ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Also alleine, was ich in den letzten 3 Stunden hier gelernt habe, ist total wertvoll und hat bei mir total viel angeregt. Und ich glaube, dass das innerhalb eines Unternehmens oder unternehmensübergreifend total wertvoll ist.
Mhm. Okay.
Jegliche Form von Netzwerk aus, dazu lernen, Erfahrung austauschen, Fehler nur einmal machen, finde ich total wichtig.
Ja, würde ich auch noch dazu sagen. Ich glaube, das muss gar nicht unbedingt auf intern beschränkt sein. Also auch gerade der Austausch über Unternehmensgrenzen hinweg kann da ja eine Rolle spielen. Nicht jedes Unternehmen, das podcasten will, hat mehrere tausend Mitarbeiter. Gerade so Mittelstand wäre vielleicht dann auch übergreifend an dem Austausch interessiert.
Das ist ein super spannender Gedanke, ja. Weil meine Vermutung wäre, dass wahrscheinlich von den Fragen, die wir in dem offenen Podcast-Part in dem Netzwerk beantworten, 80% die gleichen sind und auch die Inhalte die gleichen sind, die ich intern in der Organisation brauche. Und es dann so einen internen Teil gibt. Ne? Welche Tools gibt es, um Podcasts zu produzieren? Welche Plattformen gibt es, um sie zu veröffentlichen? Ne? Das sieht in der Organisation sicher anders aus. Ich kann nicht einfach meinen WordPress-Blog aufsetzen. Aber das finde ich einen sehr spannenden Gedanken, diese Kopplung zwischen offen und im Unternehmen und unter Übernehmensgrenzen hinweg. Sehr gut.
Ja, dem würde ich vielleicht auch gerne zustimmen, Christoph hier, weil ich sehe aus eigener Erfahrung in unserem Unternehmen, dass schon einige Leute da sind, die grundsätzlich Interesse hätten, aber die Anzahl derer, die das dann zeitlich und vielleicht auch dann vom Willen her hinbekommen, ist dann immer noch mal ein bisschen geringer. Und wenn man sowas auf einer übergreifenden Ebene machen kann, hat man, glaube ich, viel mehr Durchschlagskraft, dann auch, dass die kritische Masse erreicht wird.
Das ist ja auch immer so ein schönes, ich nenne es gerne Überbandespiel, ne? Dass man sagen kann, schaut mal her, der Siemens oder der Bosch macht das auch. Warum gibt es sowas bei uns eigentlich noch nicht? Ne? Und auf einmal kommt man drauf, aha, das ist ja doch nicht nur was für privat oder was auf Spotify stattfindet, sondern was wirklich auch für die eigenen Unternehmensziele hilfreich ist.
Mhm. Ich glaube, das hat auch noch einen weiteren Effekt, ergänzend zu dem, was mein Vorredner, dessen Namen ich jetzt gerade nicht gesehen habe, gesagt hat. Christoph, danke. Ja. Was der Christoph gesagt hat, denn ich glaube, es ist auch, wenn man halt eine überschaubare Anzahl von Leuten hat, die sich darin engagieren, auch wichtig, dass man so Durchstrecken übersteht, um letztendlich Sachen auch wirklich zu etablieren. Wenn man das alleine versucht, hat man keine Chance. Da hört man relativ schnell wieder auf. Zu zweit, zu dritt oder zu fünft zu überstehen, ist extrem hilfreich und auch effektiv.
Das ist tatsächlich auch in dem Podcast Party-Netzwerk gab es öfter mal so Sessions, gefühlt wie so eine Selbsthilfegruppe, wo man sich ein bisschen ausgeweint hat, was denn alles da für Fragen kommen und warum Leute von Dingen noch nicht überzeugt sind. Also kann ich bestätigen, dass man sich da durchaus bestärken kann, ja. Okay, sonst noch Gedanken, ob das eine gute Idee ist, sowas zu machen?
Ja, also ich würde das vollkommen unterstützen. Ich finde die Idee großartig zu sagen, es gibt ein Syndicate sozusagen öffentlich, aber auch im eigenen Unternehmen, in einem eigenen Plattform. Was kann ich denn nutzen? Da kann ich nicht einfach mal ganz schnell das Superlux-Headset bestellen, weil es nicht geht. Wie können wir denn intern arbeiten? Und da finde ich so eine Unterstützung perfekt.
Okay, danke. Sehr gut. Also es war jetzt so, was ich rausgehört habe. Falls noch jemand dabei ist, der jetzt gerade so in sich denkt, das ist eine Scheißidee, dann vielleicht jetzt noch melden. Weil bisher war das alles, ging es alles so in die Richtung, kann ich mir gut vorstellen oder könnte hilfreich sein. Dann würde ich jetzt mal überschwenken zu sagen, wie könnte man sowas organisieren und was braucht man? Ich schreibe mal gerade den Punkt noch auf von Martin.
Genau, also nicht nur Bestellung, sondern auch zum Beispiel, ich laufe an die Ports, die gar nicht offen sind. Ne? Ich will Studio Link nutzen, weil es so einfach ist, privat zu nutzen. Beruflich geht's nicht, weil die Ports gar nicht offen sind. Ne? Also das sind ja auch Sachen, welche Tools kann ich nutzen?
Das war vorhin in der Ultraschall-Session auch ein Thema. Ne? Da erlaubt mir die IT überhaupt, solche Tools zu installieren. Wie ist das mit Lizenzen, wenn ich eine Reaper-Lizenz brauche? Ne? Wo kriege ich den Zoom H6? Ich weiß, bei Audi war das auch, ganz erste Zeit ging das gar nicht, ne? Bis es dann im internen Bestellsystem irgendwie über einen Fotoversender war. Also da gab es gar keinen Weg, wie ich jetzt sage, ich bin voll motiviert, einen Podcast zu machen, wie lege ich los? Ne? Bin ich überhaupt nicht an die Dinge gekommen, die ich brauche, ja.
Genau. Ich glaube, je größer das Unternehmen ist, desto größer sind dann die Hürden. Ne? Und wenn man auf eine cloud-basierte Lösung, weiß ich nicht, Zencastr oder sowas geht, dann liegen die Sachen irgendwo in der Cloud und dann sind die firmeninternen Podcast-Geheimnisse, gut, das sind jetzt wahrscheinlich nicht die Geheimnisse im Podcast, aber dann sind die irgendwo auf der Cloud gespeichert und so. Ja, gibt genügend Herausforderungen.
Ja, okay, dann schwenke ich mal. Ja, ach so, da wollte noch jemand?
Ja, ich wollte nur dem auch nochmal zustimmen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man vielleicht auch so diese Tipps und Tricks und Möglichkeiten, ich habe das auch als erlebt von über eigene Kreditkarte dann rückabrechnen oder Equipment über Reisekosten abrechnen und kaufen. Also es gibt die wildesten Dinge, die da passieren können. Und ich glaube, da ist Austausch auch gut, um so kreative Wege zu finden, wie es dann auch in großen Unternehmen manchmal doch funktioniert.
Ja. Also sowohl für Beschaffung als auch, was wir gesehen haben, ist, dass diese Netzwerke helfen, wenn dann jemand mal was hat, sich das gegenseitig auszuleihen.
Ja,
ne? Genau. Also wir hatten dann einige Sets, wo halt dann so ein Zoom H6 und so Biodynamic-Headsets da waren und die gekauft hatten, die brauchen den natürlich nicht jeden Tag. Ne? Und da gab es dann quasi in der Community so eine Plattform, wo man sagt, so ein bisschen wie Suche, Biete oder Marktplatz, ne? Können wir in der kommenden Woche mal 2 Tage uns euer Equipment ausleihen, weil man das schon auch sieht, wenn man es dann erstmal macht und die Episoden veröffentlicht sind, der Appetit kommt beim Essen, ne? Dann steigen Leute da drauf ein und auf einmal wird es dann auch möglich, in anderen Bereichen sowas anzuschaffen, was vielleicht vorher da nicht ging. Ne? Sehr guter Hinweis. Okay, dann würde ich mal als die zweite Fragestellung, die ich unten adressiert habe, mal die Frage aufwerfen, was braucht man für den Start von so einem Podcast-Party-Netzwerk? Also was könnten wir tun, was könnten wir bereitstellen, welche Inhalte können wir erzeugen, welche Hilfestellungen können wir geben, damit solche Multiplikatoren-Netzwerke entstehen? Ja, ich hatte vorhin ja so ein paar Beispiele mal genannt, was es so aus dem bestehenden Podcast-Party-Netzwerk gibt, also sowas wie eine Vorlage für so eine Landingpage, die man theoretisch ein bisschen anpassen könnte und intranet-tauglich machen könnte. Es gibt Vorlagen für Communities, ne, im Sendegate, der Einstiegsbereich, des Podcast-Partner-Netzwerk. Sowas kann man sich in so einem Enterprise-Social-Network auch total gut vorstellen. Es gibt Equipment-Listen. Also wir haben zum Beispiel Google-Spreadsheets, wo dann so Sachen wie Audiorekorder, Headsets, Mikrofone mit Preisen und Beschaffungsquellen und so weiter gelistet sind. Und wie ich oben geschrieben habe, halt so eine Stange an Content, seien das jetzt so Sketchnotes oder Bücherlisten, Linklisten, Blogs. Also das sind so Sachen, die da sind. Aber das würde mir jetzt interessieren aus der Runde mal, dass wir da rein brainstormen, das Pad, was ihr denkt, was so die Dinge sein könnte, die man braucht, um so ein Netzwerk zu starten.
Was mir tatsächlich fehlt, ist die Reflexion darüber, was Podcasting eigentlich leisten kann, ganz unabhängig von technischer Ausstattung, wie unterschiedlich Podcasts sein können und auch welches partizipative Potenzial dadurch in Unternehmen freigesetzt werden kann.
Mhm. Ich das wäre sowas wie Success Stories oder so als Beispiel, meinst du sowas?
Ja, zum Beispiel. Also, weil ich merke oft, dass A, die Geschmäcker, was Podcasts betrifft, und dann auch die Vorstellung, was guter Podcast ist, extrem unterschiedlich sind. Und dann auch, dann oft die Vorstellung noch da ist, Podcasts sind auch nur ein anderes Content-Format, das muss geschliffen sein, das muss professionell sein. Nein, muss es eben nicht, sondern es kann auch quasi live produziert werden und auch sehr spontan und sehr, sehr schnell.
Das adressiert letztendlich so ein bisschen den Punkt Aufklärungsarbeit. Ne? Wir haben im Podcast-Party-Netzwerk auch immer wieder die Diskussion, da kommt jemand und sagt, was ist denn die ideale Länge für einen Podcast?
Ja.
So, und dann hast du halt die Bandbreite von, der darf auf keinen Fall länger als 10 Minuten sein, zu, wenn ich in ein Thema einsteigen will, fangen interessante Podcasts bei 45 Minuten plus eigentlich erst an. Und du kommst halt dazu, dass es da eigentlich gar keine richtige Antwort drauf gibt, ne? Weil das Medium sozusagen nicht vorgibt, wie lang oder kurz es sein muss. Es ist ein Riesenvorteil, dass im Internet oder auch in dem Intranet viel Platz ist. Und es hängt halt an meinem Ziel und der Zielgruppe, wie lang so ein Podcast sein muss. Aber da sind total viel vorgefertigte Meinungen da. Auch was du jetzt sagst, so dieses, wenn Mitarbeiter das selber tun, die keine Sprecherausbildung haben, wo es vielleicht kein Skript gibt, ist es dann ein Luftanführungszeichen professioneller Podcast oder nicht, ne? Also wird der ernst genommen oder nicht, ne? All solche Fragestellungen. Also ich schreibe mal das Stichwort Aufklärungsarbeit damit dazu.
Muss uns die Unternehmenskommunikation einen Jingle liefern?
Aber was ich ganz wichtig finde, weil mich das selber in drin bremst und mich dann auch immer wieder frustriert, wenn ich nicht direkt loslegen kann. Also wenn ich was machen will, und dann muss ich erstmal intern unglaublich viel klären, wo gehe ich hin, was muss ich tun und so weiter. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man so etwas starten will, um im Prinzip die Anfangsmotivation nicht zu verlieren und auch, dass es irgendwo eine Möglichkeit, einen Raum gibt, loslegen kann, der unabhängig ist von Unternehmensregeln und so weiter, sondern einfach zu sagen, da kann ich, habe ich meine grüne Wiese, auf der ich anfangen kann und die Lust am Podcasten und am Audioformat erzeugen überhaupt bekomme und mit den anderen auch er zunächst einmal ausleben kann. Sobald ich irgendwie dann sagen, ich muss erstmal im Intranet oder im internen Medium machen will und da muss ich erstmal mit Leuten reden und so weiter, da ist das sofort verflogen.
Da gebe ich dir zu 100% recht. Also die Notebooks, mit denen ich jetzt hier die Sessions aufzeichne, die kommen genau aus so einem temporären Pop-up-Podcast-Workshop-Kit, wo man sagt, man rollt ein Flightcase rein, packt alles aus und man hat sofort 6-7 Tische, an denen gepodcastet und geschnitten werden kann. Aber vielleicht auch noch kleiner. Ich habe so eine Tüte, da habe ich drauf geschrieben, das kleinste Podcast-Studio der Welt. Das sind quasi zwei Lavalier-Mikrofons, die ich an ein iPhone oder iPad anschließen kann, wo man sofort sich hinsetzen kann, aufnehmen und auf dem iPad schneiden. Und ich merke tatsächlich, dass das ein Einstieg ist. Da kommt vielleicht nicht die Episode raus, die jemand dann hinterher veröffentlicht und die den Weg dann in die Öffentlichkeit findet, aber es erfüllt genau das, was du gerade sagst. Ich habe losgelegt, ich habe das Vertrauen rein, ich kann es selber tun. Ich kann es selber machen und selber aufnehmen und das hilft total. Sehr gut.
Ja, vielleicht daran anschließend, dass man so einen Generalisten hat, der einen betreuen kann. Also mir hilft vielleicht dieses Lavalier-Mikrofon gar nicht, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehe. Aber wenn dann einer berät und vielleicht nochmal was zu sagt, wie man so eine Folge aufbauen kann, dass man so Generalisten dabei hat.
Also das wäre quasi so dieser Patenansatz, dieses 101, was ich vorhin gemeint habe, ne? Dass ich jemanden habe, dem ich ein bisschen erzählen kann, was ich machen will und der mich schnell in die richtige Richtung lenken kann.
Genau, aber der ist dann bei diesem Raum einfach mit dabei, ne? Nicht, dass da wieder so ein Technik-Nerd dabei sein muss.
Ja.
Ja, und vielleicht in dem Zusammenhang auch, dass man einfach gemeinsam auch remote eine Probeaufnahme mal machen kann. Also wirklich so ein richtiges Real-World-Setup hat. Also jetzt nehme ich einen Podcast auf, dass man einfach sich dann auch so ein bisschen ausprobieren kann, wie man spricht oder ob man freispricht oder von einem Skript abliest, aber das dann auch richtig kann, ohne dass es so klingt, als würde man von einem Skript ablesen. Also wirklich so in einer richtigen Podcast-Aufnahmesituation dann gemeinsam was machen.
Bei dem, was du sagst, fällt mir der Begriff Podcast-Labor ein, also so Experimentierfeld.
Ja, sowas, das finde ich gut, ja.
Gibt es noch Gedanken, was man braucht oder was fehlt?
Ja, mal noch in ein bisschen eine andere Richtung. Ich glaube auch, dass man vielleicht ganz viel Marketing noch in Richtung der Hörenden betreiben muss. Also das habe ich in der Vergangenheit öfter mal festgestellt, dass ich Kollegen und Kolleginnen gar nicht über interne Podcasts was erzählen brauche, weil die grundsätzlich noch nicht beim Thema Podcast angekommen sind. Also die müssen erstmal diese Hürde nehmen. Und wenn ich dann vorgeschwärmt habe, was man denn so mit internen Podcast-Projekten alles machen und alles erreichen könnte, hatte ich auch noch das ganz praktische Problem, dass ich in vielen Fällen gar keine Beispiele dafür zeigen konnte, weil interne Podcasts ja in der Regel intern sind und gar nicht irgendwie frei verfügbar. Man kann da natürlich Audi dann immer wieder als Beispiel rausholen, aber das ist dann auch so ein bisschen ermüdend. Da gibt es sicherlich auch noch andere tolle Dinge und da fehlt dann oft so ein bisschen die Sichtbarkeit für.
Also es gibt noch gar nicht so lang, ich glaube 2-3 Monate, ich weiß nicht, Alex, ob du das genauer weißt, den Podcast, der heißt Behind the Pod von der Felicitas. Yep. Und die haben, glaube ich, den Ansatz, dass sie immer die Maker von Unternehmenspodcasts einladen, die dann darüber erzählen, ne?
Genau, das ist ja ein Format von Werden und Verkaufen und die versuchen natürlich dann in die Formate reinzugucken. Ich werde euch nachher dann Podcheck vorstellen, das ist so ein Format von uns, wo wir auch in die Corporate Podcasts reingehen, das soll eine Plattform bieten. Aber Behind the Pod von Werben und Verkaufen ist mit der Felicia Mutterer von Broadcast und Achtung mit moderiert. Tolles Format.
Ja. Also. Ist aber halt, weiß gar nicht, wer hat es vorhin gerade gesagt mit den Beispielen, das ist ein Name nicht. Diese Beispiele, auch der Audi-Podcast, das ist halt alles mit sehr, sehr viel Aufwand auch produziert. Ne? Also das heißt, von der Unternehmenskommunikation getrieben, da wird ein Skript gemacht, das sind Sprecher, das wird von Radiomoderatoren produziert, aufgenommen, da kommt Musik rein und so weiter, was sicher gut ist auch, was man auch braucht. Und ich finde es aber, da könnt ihr gerne anderer Meinung sein, die gleich einsteuern, auch wichtig, diesen Do-it-yourself-Aspekt. Also man hat so viele Experten, Expertinnen in Organisationen zu ihren Themen, wo es wichtig ist, dieses Wissen zu bewahren, weiterzugeben, wo die Zielgruppen vielleicht nicht Tausende oder Zehntausende Mitarbeiter sind, sondern manchmal vielleicht nur Hunderte. Oder Ralf hat vorhin in der Session gesagt, der Durchschnittspodcast hat eine Hörerschaft von 200 Leuten im Netz. Das ist vielleicht so eine schöne Hausmarke, ne? Wo vielleicht eine Unternehmenskommunikation sagen würde, das lohnt sich für uns gar nicht, weil das gar nicht für alle Mitarbeiter relevant ist. Aber für das Thema Lernen und Wissenstransfer fände ich das total wichtig. Was denkt ihr denn dazu?
Benedikt Pape hier, da würde ich gerne direkt anknüpfen.
Ja.
Liegt mir nämlich eh schon die ganze Zeit so am Herzen. Zuerst gleich schon mal als Beispiel. BenediktPape.de habe ich Podcast-Sendungen, also Serien veröffentlicht. Das sind bei Siemens intern die Faces of Transformation Podcasts. Also dieses ist ein interner Podcast, der auch extern öffentlich ist, weil ich mit jedem Teilnehmer gesprochen habe und vereinbart, dass wir es beides veröffentlichen. Und da kann man sich einen von mir sehr einfach gemachten Podcast anhören. Und um darauf zurückzukommen, auf dieses einfach Gemachte, ich finde, man muss die Menschen animieren, mit dem Handy anzufangen. Denn jeder hat mit seinem Handy schon eine relativ gute Aufnahme, Mikrofon und so Technik vorhanden. Dann eine anständige App draufgeladen und damit kann man sehr, sehr gute Aufnahmen machen. Wenn man das dann auch noch näher an den Mund ranhält, dann ist es noch besser. Und dann sind die Leute schon mal beim Thema und können sich auch auf den Inhalt konzentrieren. Während ich beobachte, dass die allermeisten Menschen denken, sie müssen sich erstmal mit Technik beschäftigen.
Mhm. Ja. Also ich will das auch unterstreichen, gerade bei dem Beispiel, was du genannt hast, Simon. Als ich das erste Mal den Audio-Podcast gehört habe, der ja mit den Bayern 3 Moderatoren aufgenommen hat, habe ich gedacht so, wow, Podcast ist etwas für Profis. Und erst, als ich den gehört habe, den Hands-on-Podcast, den unser Chief Transition Architect aufgenommen hat und einfach so jede Woche einfach rausbläst, im positiven Sinne, einfach rausbläst, habe ich gedacht, ey, das ist ja was jeder machen kann. Genau. Und ich glaube, dass diese professionellen Formate die Leute eher abschrecken und sagen so, okay, das ist was für die professionelle interne Unternehmenspropaganda-Kommunikation. Ja, bewusst jetzt mein Anführungszeichen Propaganda. Und ich finde es extrem wichtig, diese Eintrittshürde so niedrigschwellig zu halten wie irgendwie, dass die Leute in Aktion treten können.
Würdet ihr zustimmen, ich verwende oft das Beispiel von YouTube, dieses Thema Videoblogs. Podcasting hieß ja früher mal Audioblogs. Videoblogs gibt es ja eigentlich so nicht mehr, weil das Hosting sehr aufwendig ist. Das ist ja im Wesentlichen durch Plattformen wie YouTube oder Vimeo abgelöst. Auf YouTube ist es so, dass ein für viele Millionen Dollar, Euro produziertes Werbevideo oder Spielfilm genauso stehen kann wie der Schüler, der ein Unboxing-Video macht, wo er irgendwas erklärt, was mit 0-Euro-Budget gemacht ist. Und das finden alle ganz normal. Und im Podcasting hat man genau oft diese Diskussion, ja, Podcast muss ja immer Hochglanz und Hi-Fi und Musik und professionelle Moderatoren. Also ist das der Aspekt, dass man so ein bisschen mehr YouTube-Style in der Podcasting-Wahrnehmung braucht?
Ganz genau.
Ich möchte da wirklich eine Lanze brechen, weil ich würde es gar nicht so gerne so polarisieren, aber es gibt auch akustische Umweltverschmutzung und es gibt auch wirklich Leute, die meinen, dass sie also wirklich mit jedem Krawattenmikrofon König der Landstraße sind. Das mag durchaus sein, wenn es der Vorstandsvorsitzende ist, der wirklich auch Sprachmuster drauf hat, die trainiert sind, Medientraining und sowas hinter sich haben. Ich habe überhaupt nichts dagegen und da bin ich absolut bei Benedikt und ich habe kurz reingehört, ich finde das Format super. Das heißt, die Hürde niedrig halten, aber man sollte irgendwann mal schon mal überlegen, was man seinen Zuhörern auf welche Art und Weise zumutet. Und da bin ich, Simon, nicht ganz bei dir. Es muss nicht immer mega jingled und overprocessed und hin und her sein. Es muss einfach eine gute Story sein. Und ich glaube, es ist Ziel und Zweck auch, Leute an eine professionelle Erzählgeschichte auch technischer Art heranzuführen und sie zu enablen. Und da haben wir im Podcheck, und Podcheck ist kein kommerzielles Projekt, das ist ein Spaßprojekt zwischen drei Leuten, die seit 15 Jahren Corporate Podcast machen, so viel tolle, zum Beispiel Polizeipodcasts gefunden, wo die Teams überhaupt keine Sprachausbildung hatten, aber über eine Authentizität Geschichten erzählen können, da bleibst du, die bannen dich. Und das ist, glaube ich, schon eine Artform, das ist eine Kunstform, ja, die man da so ein bisschen mit dozieren kann.
Also ich wollte auch überhaupt nicht in die Richtung gehen, dass man sagt, egal wie das klingt, macht auf jeden Fall Podcasts. Wir hatten bei Adidas damals so eine S-Kurven-Metapher verwendet. Da war auf der X-Achse aufgetragen der Aufwand, den ich reinstecke, um so einen Podcast zu produzieren, auf der Y-Achse die Qualität. Und S-Kurve deswegen, wenn man so Bekleidungsgrößen drüber gelegt, S, M, L und XL. Ne? Und da, wo du ganz wenig Aufwand reinsteckst, ne, was weiß ich, vier Leute sitzen um ein Notebook rum und sprechen einfach in das Mikrofon rein, das ist so schlecht, dass selbst wenn dich das super interessiert, kannst du da nicht dranbleiben und dir das anhören. Oder auch so Leute, die einfach so Zoom-Videokonferenzen aufnehmen oder sowas. Ne, und dann umgekehrt das andere Ende, ne, du musst irgendwo mal extrem viel mehr Aufwand reinstecken, damit die Qualität noch ein bisschen steigt. Also da wird die S-Kurve wieder flach oben. Und in der Mitte quasi hat man zwei Bereiche, wo die S-Kurve sehr steil steigt, also wo du mit wenig Aufwand deutlichen Qualitätssprung hinkriegst. M war definiert als, du hast einen Einsatz, also Ressourceneinsatz von vielleicht wenigen 10 bis wenigen 100 Euro, um dir Equipment zu kaufen, und hast eine Einarbeitung von ein paar Stunden bis vielleicht ein paar Tage. Und L war definiert als, du gibst vielleicht ein paar 100 bis wenige 1000 Euro aus und hast eine Einarbeitung von wenigen Tagen bis vielleicht ein, zwei Wochen. Und da war dann so die Botschaft, haltet euch aus S und XL raus, weil das eine ist zu schlecht und das andere ist, dafür müsst ihr eine Ausbildung machen vielleicht oder sehr viel Geld ausgeben und guckt, wo ihr auf dem Spektrum von M und L euch wohlfühlt.
Dem würde ich eine Gegenthese gerne bringen. Ja, also einfach den Vergleich mit dem YouTube finde ich an der Stelle wichtig. Ich meine, natürlich sind unglaublich viele YouTube-Videos schlecht. Ja, das ist einfach so. Ja, da gibt es so viel Dreck, dass man gar nicht gucken kann. Aber was ist denn passiert? Es hat sich wie ein Flächenbrand verbreitet. Und ich lerne von den YouTube-Videos wiederum, wie ich YouTube-Videos mache. Und dasselbe erwarte ich eigentlich auch von Podcasts. Wenn ich sowas mache, das im Prinzip selbstständig ist und ich im Prinzip davon auch lernen kann, wie mache ich das denn eigentlich und verbreite das, glaube ich einfach, dass die Lernkurve so groß ist, dass man diesen S-Punkt, den du gerade beschrieben hast, super schnell überwindet, weil das einfach du unglaublich schnell lernst über die Leute, die noch mehr machen.
Gebe ich dir völlig recht. Ich wollte nur auf Alex eingehen, ne, im Sinne von, ich wollte jetzt nicht dem mit Wort reden, versucht, möglichst schlecht klingende Podcasts zu machen. Wenn ich irgendwie meinen Kopfhörer aufsitzen habe und durch den Park laufe, finde ich das schon auch cool, wenn der Ton gut ist und nicht blechern und so weiter.
Ich möchte vor allem ganz kurz noch eins ergänzen. Also gut gemachte YouTube-Videos und Vlogger, was die für eine Zeit und Arbeit reinstecken, gar nicht mal vom Equipment, Licht und Kameras, sondern auch im Schnitt, das mag man sich nicht vorstellen. Also auch das, was erfolgreich ist, ist hart erkämpft. Das sieht immer alles so flockig aus. Da muss ich schon meine Katze vom Dach schmeißen, auf TikTok ein paar Follower sammeln und die da auf YouTube bringen, damit ich da den gleichen Erfolg kostenlos habe. Ja.
Also vielleicht auch noch ein Punkt, was die Qualität angeht. Das sind ja wirklich zwei Bereiche, die da wichtig sind. Ich glaube, die Audioqualität als solche, da sollte man im ganzen Corporate-Bereich sowieso den Anspruch verfolgen, dass es immer so gut wie möglich ist, weil gerade jetzt in diesen pandemischen Zeiten merkt man ja, wie anstrengend das ist, wenn man den ganzen Tag Audio-Meetings hat oder Video-Meetings mit Audio, aber Audio muss eben sein. Und wenn das Audio schlecht ist, dann muss das Gehirn den ganzen Tag irgendwie interpolieren, damit man alles versteht. Und das ist unheimlich anstrengend. Also dieser gutes Audio-Anspruch, den sollte man, glaube ich, gerade auch beim Podcast immer haben. Aber was die Form und den Inhalt angeht, da ist die Bandbreite, glaube ich, ganz, ganz groß. Und da kann jemand, der auch richtig Spaß daran hat, der kann Sachen montieren, die nachher eine ganz tolle Geschichte sind. Es kann aber auch ein Manager sein von einer größeren Organisation mit, ich weiß nicht, 1000 Leuten oder ein paar hundert Leuten oder noch mehr, der einfach einmal in der Woche so ein kurzes Update gibt und die wichtigsten Punkte, die gerade so für ihn aus seiner Sicht essentiell sind, einfach mal reflektiert. Und das muss ohne großes Buhai sein. Der muss auch nicht groß Storytelling dabei machen, sondern da geht es dann mehr um die Information. Und wenn ich Wissen irgendwo abgreifen will, damit experimentieren wir ja ganz viel. Und ich habe ganz viele unterschiedliche Menschen. Da sehe ich eben, es sind manche dabei, die machen das super toll. Also da sieht man dann selber immer ganz alt aus. Und andere, denen merkt man eben an, für die ist Audio gerade noch so das, was geht. Also Video wäre No-Go und Audio ist aber auch schon sehr anstrengend. Mhm. Und also da die Bandbreite ist einfach sehr, sehr groß. Und man sollte vielleicht dann eben, um da den Bogen zu schließen, so aus Best Practice-Sicht raus so den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, wo man sagt, unter dem sollte man es eigentlich nicht machen, ja, weil dann geht der Schuss nach hinten, ja, los.
Jetzt können wir vielleicht, wir haben noch 3 Minuten. Ich habe noch so eine Frage eingefügt, wie kann man so ein internes Podcast-Partner-Netzwerk organisieren? Vielleicht ruft er da mal schnell noch Gedanken rein, was da wichtig ist. Eine Webseite, regelmäßige Treffen, eine Community im sozialen Netzwerk oder schreibt es auch direkt ins Pad, wenn ihr auf dem Pad drauf seid. Also was sind da aus eurer Sicht die Gedanken, dass man da ein bisschen die kollektive Intelligenz zusammentragen? Da schreibt schon jemand. Aber gerne auch Mikrofon auf und sagen, dann ergänze ich das.
Ja, genau. Also ich hätte jetzt das wichtig, dass man so eine Plattform hat für Behind the Scenes. Das sieht man eben im Podcast nicht, dass man so ein bisschen sagt, guck mal, das haben wir so gemacht. Das habe ich mit meinem iPhone gemacht, mit diesem Lavalier-Mikrofon fertig.
Also wie dieses Behind the Pod, aber halt für intern.
Genau, um das dann auch intern zu streuen, ja.
Ja. Noch mehr Gedanken?
Ich denke, es muss Inspiration geweckt werden. Und das kann man zum Beispiel schaffen, indem ich einen Workshop anbiete, mach deinen ersten Podcast mit mir und die Technik spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn die Leute dann, erstens die da kommen am Anfang, das sind schon welche, die vielleicht in der Community aktiv sein können, auch als Paten. Und außerdem haben sie dann vielleicht Lust und kümmern sich um den ganzen Rest selber und dann entsteht der Austausch erst.
Okay, super. Interne kleine Barcamps steht da, die man reingeschrieben, Barcamps anbieten. Genau, auch gute Idee. Sonst noch Gedanken? Und gerne natürlich auch im Nachgang einfach in den Pad noch reinschreiben.
Vielleicht auch ganz kurz noch eine Sache, so ein paar Zugpferde gewinnen. Also wenn man zum Beispiel auf der einen Seite Manager gewinnen kann, die eine große Reichweite haben und auf der anderen Seite eben Kolleginnen und Kollegen auch animieren, zum Beispiel Wissen zu teilen. Also und die Leuchttürme, also nicht nur Manager oder in der Hierarchie weit oben, sondern eben auch auf diesem Peer-Level, dass man sieht, ach, wenn die das macht, traue ich mich das auch. Oder dann, das hat mir so gut gefallen, wie der das gemacht hat.
Das ist so als Vorbilder, als Role Models quasi, ne?
Ja, genau.
Super. Sehr gut. Okay. Ja, dann haben wir 1 Minute noch, 14:44. Ich habe ganz unten eine Überschrift noch eingefügt, wer würde gern am Thema interne PPNs mit dranbleiben. Also falls da von euch jemand Lust hat, ich würde gucken, dass wir hinterher bei uns in der Community so eine Anlaufstelle machen, wo wir die Gedanken weiterspinnen, weil das kann man natürlich in einer Dreiviertelstunde Barcamp-Session nicht zu Ende führen. Also wer mag, schreibt einfach kurz den Namen aufs Pad direkt drauf mit irgendeiner Kontaktmöglichkeit, E-Mail, Twitter, LinkedIn. Ich nehme die dann raus, dass die nicht im Pad stehen bleiben. Oder ihr schreibt sie in Chat jetzt von dem Cognion-Raum hier auf Mumble, dann übertrage ich die und dann schauen wir mal, ob wir bis zum nächsten Audio-Barcamp da vielleicht einen Schritt vorangehen.
Frage ganz kurz, magst du mir für die Session 15 Uhr eventuell auch ein Pad bei dir machen oder, weil ich wollte einen Google Docs machen, ansonsten dokumentiere ich das gerne bei dir.
Du kannst einfach auf meet.cognion.de und dann /pad und kannst dir selber eins aufmachen.
Alright.
Jo, alles klar, super.
Mic drop, that's it, I'm done.
Ja, perfekt. Sehr schön. Alex muss man in der Session haben für die Jingles vorne und hinten. Klasse. Vielen Dank euch allen.
Können wir machen.
Viel Spaß in der nächsten vierten Session-Runde. Ciao, ciao.
Tschüss.
Danke. Tschüss und vielen Dank.
Danke, ciao.